Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Wie viele Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen? Wie wirkt sich diese Armut auf ihr Leben und ihre Entwicklung aus? Und wie ließe sie sich beheben? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Professor Dr. Sabine Andresen in ihrer Forschung. Als Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main veröffentlicht sie regelmäßig Studien über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und Familien sowie über Kinder- und Familienarmut. Zudem, sie ist sehr beschäftigt, darauf werden wir gleich auch noch im Gespräch kurz eingehen, zudem ist sie Vizepräsidentin für Chancen, Karriereentwicklung, Karriereförderung, Diversität und Gleichstellung an der Goethe-Universität Frankfurt und Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes. Und für ihre Arbeit wurde sie 2023 sogar auch mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen gewährt sie uns nun Einblicke in ihre Forschung und wir fokussieren uns dabei für dieses Mal, es wird irgendwann auch noch eine Fortsetzung geben, wir fokussieren uns auf den Themenkomplex Kinder- und Familienarmut. Bitteschön. Guten Tag, Frau Professor Dr. Andresen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier bei uns bei Hessen schafft Wissen vorbeizuschauen. Hi.
Hallo, Herr Lorenz.
Und dass Sie vorbeischauen, weiß ich wirklich zu schätzen. Sie sind, ich habe es auch schon in der Einführung angedeutet, Sie sind definitiv viel beschäftigt. Sie sind Professorin, Sie sind Präsidentin des Kinderschutzbunds, Sie sind nicht zuletzt auch Vizepräsidentin der Goethe-Universität für Chancen, Karriereentwicklung, Karriereförderung, Diversität und Gleichstellung. Und ich gehe mal davon aus, Ihre Tage sind ganz gut gefüllt.
Das ist wahr. Die Tage sind wirklich sehr gut gefüllt. Da bin ich aber nicht die Einzige. Ich habe den Eindruck, dass fast alle, die an der Universität arbeiten, sehr volle Tage haben.
Schön, umso schöner, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns heute einen Einblick geben in Ihre spannende und auch sehr relevante Forschung, für die Sie, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, letztes Jahr sogar mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wurden. Dazu noch mein Glückwunsch, auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät vielleicht ist, aber möchte ich Ihnen nicht nehmen lassen.
Ja, danke schön.
Echt toll. Ja. Ein Teil Ihrer Forschung widmet sich der Kinder- und Familienarmut. Und nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die stammt aus dem Jahr 2022, ist in Deutschland mehr als jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Das fand ich eine erschreckend hohe Zahl. Da würde mich Ihre Einschätzung zu interessieren. Ist diese Zahl aktuell besonders hoch? Also ist das jetzt ein außergewöhnlicher Ausschlag nach oben gewesen oder hat sich das mittel- oder sogar langfristig auf diesem Level eingepegelt bei uns in Deutschland?
Ja, wir sehen, dass sich in den letzten Jahren in Deutschland, dass das Niveau hoch geblieben ist, bezogen auf Kinder- und Jugendarmut. Mhm. Und bei der Armutsforschung oder auch bei der Armutsmessung kommt es ja immer sehr darauf an, wie wird Armut eigentlich definiert. Und wenn wir die Definition von unter 60% des Netto-Medianeinkommens ausgehen und vom Bürgergeldbezug, das ist ja jetzt die Sprachregelung, die wir heute haben, dann haben wir heute und das auch schon seit sehr vielen Jahren die Situation, dass mindestens jedes fünfte Kind in Armut aufwächst oder armutsgefährdet ist und damit in Deutschland mit einer doch recht prekären Situation aufwächst und eigentlich in allen Bereichen Mangel erfährt.
Jetzt haben Sie das Thema Bürgergeld schon angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die genauen Zahlen, also in dem Fall eben jedes fünfte Kind, durchaus aber auch schwierig zu erfassen sind, denn die Auswirkungen zumindest mal von Armut, die finden ja eher oder zumeist im privaten Raum statt. Das heißt, wie wird das festgelegt? Woran wird das festgemacht, wie viele Kinder tatsächlich armutsgefährdet sind?
Naja, wir haben natürlich eine Statistik, über die auch festgestellt werden kann, wie hoch ist der Anteil der Familien mit Kindern unter 15 oder unter 18 Jahren, je nachdem, was man heranzieht, deren Haushaltseinkommen, also das, was dann einem Haushalt und damit der Familie insgesamt zur Verfügung steht, eben unter 60% des, ich sage es jetzt mal einfacher, durchschnittlichen Einkommens in Deutschland zur Verfügung steht. Wir können heranziehen, wie groß ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die SGB-II-Bezug beziehen. Wie hoch ist der Anteil der Familien, die für ihre Kinder Kinderzuschlag beantragen? Also wir müssen so verschiedene Daten heranziehen, um ermessen zu können, um tatsächlich messen und zählen zu können, wie groß der Anteil der jungen Generation ist, die heute in Deutschland aufwächst, die von Armut betroffen ist. Und dann braucht man weitere Zahlen, weitere Forschung, um zu Erkenntnissen zu kommen, um Wissen zu erlangen, was bedeutet es denn in Deutschland, in Armut aufzuwachsen, als Kind, als Jugendliche, mit welchen Folgen geht es einher? Und das ist so eine weitere Perspektive. Und eine zweite Perspektive, die ich gerade auch als Kindheits- und Familienforscherin wichtig finde, ist, welche Familienformen sind besonders betroffen, wenn es darum geht, welche Kinder eben besonders häufig von Armut betroffen sind. Das sind so Perspektiven und Forschungsansätze, die wir benötigen, das Wissen, das wir benötigen, um hier etwas tiefer reingehen zu können. Denn eine Zahl sagt einem ja erst einmal vielleicht gar nicht so viel.
Ja. Die Zahl sagt, wie viel Geld im Zweifel in dieser Familie zum Beispiel eben zur Verfügung steht, etwa in einem Monat, aber sagt noch nicht unbedingt aus etwas darüber, wie sich das dann tatsächlich auch auf das Kind in dem Fall auswirkt. Sie hatten es ja gesagt, dieser zwei Perspektiven, dieser zwei Facetten, die Sie gerade skizziert haben, war, was bedeutet diese Armut, diese Armutsgefährdung eigentlich für das Kind? Was macht diese Armut mit den Kindern? Kann man das, also das ist natürlich ein riesiges Thema, aber können Sie das zusammenfassen? Wie drückt sich Kinderarmut aus? Was bedeutet sie für die betroffenen Kinder?
Ja, das ist das, womit ich mich in meiner Forschung beschäftige, zusammen mit meinem Team. Uns interessiert, was erleben Kinder, wenn sie eben unterhalb der durchschnittlichen Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen von Gleichaltrigen in Deutschland ihren Alltag gestalten? Und wie erleben sie diesen Alltag? Und da sehen wir einmal, dass wir alle Bereiche, also die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die gesundheitliche Versorgung, die Bildungsmöglichkeiten, das sind mal so drei Bereiche, die für Kinder und Jugendliche ja wichtig sind. Das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden ist ein vierter Bereich, dass die alle beeinträchtigt sind. Um ein Beispiel zu geben, Kinder, die in Armut aufwachsen, die können im Vergleich zu, ich sag mal, finanziell durchschnittlich ausgestatteten Kindern. Ich rede jetzt gar nicht von besonders privilegierten Kindern, aber die können sehr viel seltener ihren eigenen Geburtstag feiern. Warum können sie das nicht? In der Regel leben Familien in Armutslagen in kleinen Wohnungen, sodass schon mal ein Kindergeburtstag und sei es mit zwei Gästen in der Wohnung selten stattfinden kann. Es sind auch keine finanziellen Mittel da, um etwa außerhalb der Wohnung etwas veranstalten zu können. Und die Kinder selbst können einer Einladung häufig nicht folgen, weil sie kein Geschenk mitbringen können. Jetzt mag jemand sagen, das ist doch jetzt nicht wirklich ein Drama. Aber mein Orientierungspunkt ist, was sind durchschnittliche Möglichkeiten in der Bildung, in der Freizeitgestaltung, im familiären Miteinander und in der Art und Weise, was Kinder und Jugendliche mit Gleichaltrigen machen können. Und daran orientieren sich ja letztendlich die meisten Kinder, eben auch Kinder, die sehr genau wissen, dass ihre Eltern, ihre Mutter, ihr Vater für ein etwas Zusätzliches, also etwa ein kleines Geburtstagsfest, schon in der Mitte des Monats kein Geld haben. Und insofern ist das immer wieder eine, auch in der Forschung, eine Herausforderung, sich damit zu befassen, zu wissen, zu kommen. Und das, was mich interessiert, ist das Wissen und die Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche selbst machen. Also nicht primär die Erwachsenen zu fragen. Auch die haben ja Wahrnehmungen, Erfahrungen, Wissen, sondern wirklich dem nahe zu kommen, wie Kinder und Jugendliche selbst das erleben. Und dabei gibt es aber eine ziemlich zentrale Herausforderung.
Kann ich mir denken, ja.
Für die Forschung und für uns als Forscherinnen. Wir gehen nicht in, sagen wir, ein Jugendzentrum, das in einem Stadtteil arbeitet und quasi aufgestellt ist, von dem wir wissen, dort sind sehr viele Menschen, die in einer Armutslage leben, und gehen dahin und sagen, du bist arm und jetzt erzähl mir mal, wie es dir geht. Denn die wenigsten Kinder und Jugendlichen wollen als arme Kinder adressiert werden. Und das hängt damit zusammen, dass Armut eben auch ganz stark mit sozialer Stigmatisierung einhergeht. Also das ist so etwas, womit wir uns seit vielen Jahren sehr intensiv beschäftigen, wo wir auch mit Kindern und Jugendlichen selbst ins Gespräch kommen, sie auch fragen. Wir haben ein sehr schönes Projekt, das nutzt im Grunde partizipative Forschungsmethoden, in denen uns Kinder und Jugendliche auch dabei unterstützen, wie sie von Forscherinnen und Forschern eigentlich angesprochen werden wollen, wie sie gefragt werden wollen, welche Themen sie wichtig finden, wo wir aber auch mit pädagogischen Fachkräften, mit SozialpädagogInnen zum Beispiel zusammenarbeiten und uns da auch austauschen. Aber aus meiner Sicht können wir eigentlich über die Forschung, die nicht nur wir, sondern auch andere machen, zu den Erfahrungen von Kindern in Armutslagen eigentlich mittlerweile sehr viel zeigen, welche Einschränkungen hier vorliegen.
Und nochmal nachgefragt, wenn Sie nun offenbar nicht in irgendwelche Forschungszentren reingehen und sagen, so jetzt mal alle antreten, wir möchten jetzt eine große Umfrage machen, wie kommen Sie dann an die Kinder? Wie treten Sie in Kontakt, um eben auf diese Art und Weise, die Sie beschrieben haben, auf Augenhöhe mit ihnen zu sprechen und Einsichten zu halten in ihre Erfahrungen?
Also wir gehen, es hängt ja mal sehr von der konkreten Fragestellung ab und von den Methoden auch.
Ja.
Wenn wir qualitative Methoden verwenden, das sind Methoden wie teilnehmende Beobachtung über einen längeren Zeitraum und dabei dann im Nachgang Protokolle verfassen oder aber Interviews oder aber Gruppendiskussionen. Das sind qualitative Methoden, die sehr häufig in der Kindheits- und Jugendforschung angewandt werden. Und in vielen Fällen gehen wir da über, wenn nicht über Schulen, so über die Kinder- und Jugendarbeit, über Kindertagesstätten, über Horte, über autonome Jugendzentren. Also wir gehen dann über die Einrichtung, eine Einrichtung, und machen uns da bekannt und werben für die Teilnahme. Kinder und Jugendliche müssen auch ein Einverständnis ihrer Eltern haben, dass sie an einer Forschung teilnehmen dürfen. Und sie selbst müssen natürlich in erster Linie auch ihr Einverständnis geben. Haben sie Interesse daran? Wir machen da eigentlich sehr gute Erfahrungen. Kinder wollen und Jugendliche wollen gerne gefragt werden und wollen, dass wir etwas über sie wissen. Und dann geht es häufig auch über, ich sag mal, eine Art Schneeballprinzip. Also dass Jugendliche, wenn sie eine gute Erfahrung machen in einer Interviewsituation, das auch mit ihren Freundinnen und Freunden teilen. Und dann melden sich manche noch bei uns, und so, dass wir dann so ganz unterschiedliche Kinder und Jugendliche bekommen. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist auch, dass wir, das haben wir in einer Studie gemacht, Kinderarmut Familie. Da haben wir uns erst einmal primär an die Eltern, an Mütter und Väter in Armutslagen gerichtet. Wir waren da in drei Städten, in Neubrandenburg, in Hagen und in Nürnberg, also auch ganz unterschiedliche regionale Kontexte und Bedingungen, und haben auch da geworben, erst einmal bei den Familien. Da lag ein Schwerpunkt darauf, zunächst mit den Elternteilen zu sprechen, wie sie ihren Alltag in einer Armutslage mit ganz vielen finanziellen Einschränkungen erleben, was ihnen wichtig ist in ihrer Erziehung, im Umgang mit den Kindern, in der Art und Weise, wie sie mit ihnen auch sprechen über den Mangel, darüber, dass sie vieles eben nicht ermöglichen können, wie sie auch ringen, vielfach im Alltag dem Kind dann doch so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und haben dann aber auch zu Familiendiskussionen eingeladen und haben hier mit der ganzen Familie, das durften die Familien selbst bestimmen, wer dazugehört. Manche haben noch eine Tante dazu geholt, auch wenn sie nicht mit im Haushalt lebte, oder die Großeltern. Und hier waren auch die Kinder beteiligt. Und wir hatten so ein Element. Wir haben Memory-Karten mitgebracht und haben diese Memory-Karten ausgelegt und haben dann die Beteiligten in dieser Familiendiskussion gebeten, diejenigen Karten herauszufinden oder herauszugreifen, die für sie für ein Symbol darstellen für ein gutes Familienleben. Und wir haben das gemacht, weil wir dachten, wenn Erwachsene im Raum sind, in einer Diskussion sind, ist es häufig für Kinder viel schwieriger, sich einzubringen. Aber bei Memory, das wissen wir, sind Kinder einfach immer fitter als Erwachsene.
Ja.
Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir konnten hier so diese Macht und das Machtungleichgewicht an Redeanteilen ganz gut ausgleichen und haben sehr schöne Gesprächssequenzen gehabt darüber, was die Familienmitglieder unter einem guten Familienleben verstehen, und konnten das und haben das sehr intensiv ausgewertet. Das war sehr aufschlussreich und ja, einfach ein qualitativ methodisches Element, das wir gut verwenden konnten. Mhm. Also Sie sehen daran, es geht gerade in der qualitativen Forschung auch darum, dass Menschen einem auch Vertrauen entgegenbringen. Das darf man nicht enttäuschen.
Ja.
Und dann kann man ganz gut in verschiedene Wege beschreiten.
Ja, also ich merke, es braucht viel Einfühlungsvermögen und natürlich auch Geduld. Ist bei dem Thema sicherlich und auch bei der Gruppe, dass es eben um Kinder geht, beziehungsweise auch um Familien, auch nicht überraschend, dass man da mit Fingerspitzengefühl vorgeht und dann eben auch eine vertrauensvolle Beziehung schafft, um diese Gespräche zu führen. Und auch, was Sie vorher ausgeführt haben, zu den Themen, die da relevant sind. Sie hatten es dann ja nochmal konkretisiert, auch mit diesem Kindergeburtstag, wo Sie auch in einem Nebensatz meinten, jetzt könnte man sagen, ja, ist das nun wirklich so schlimm, dieser eine Tag im Jahr? Aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, all diese Themenwelten, die dahingehend relevant sind, wie sich Armut bei Kindern und für Kinder auswirkt, das sind ja wirklich eigentlich alle Themenwelten, die eine Kindheit ausmachen, nicht wahr? Also Freizeit, Bildung, genau. Und was Sie sonst noch so gesagt haben, unterstreicht einfach nochmal, wie essentiell dieses Thema ist, Armut. Abgesehen davon, dass es nun, wie Sie auch ja erwähnt haben, oft auch mit Scham behaftet ist, mit Stigmatisierung, vielleicht sogar mit sozialer Ausgrenzung.
Ja, und lassen Sie mich vielleicht noch so einen Befund hier vorstellen. Mhm. In verschiedenen Studien haben wir mit Kindern darüber gesprochen, welche Bedarfe sie haben. Hier haben wir auch eine große Studie durchgeführt, die auch eine repräsentative Fragebogenerhebung bei 8- bis 14-Jährigen in mehreren Bundesländern. Das ging über die Schulen. Und damit auch über die Kultusbehörden, da ist das Genehmigungsverfahren nochmal ein anderes. Und hier haben wir über 3500 Kinder und Jugendliche befragt und haben aber auch über 20 Gruppendiskussionen mit weit über 100 beteiligten Kindern und Jugendlichen durchgeführt und haben versucht, das auch auf die Ergebnisse aus der quantitativen, repräsentativen Befragung zu beziehen auf Ergebnisse aus den qualitativen Gruppendiskussionen. Und bei der Frage nach dem Bedarf einer finanziellen Absicherung war in beiden Studienanteilen und unabhängig vom Alter der Kinder ein Befund sehr aufschlussreich, nämlich der Wunsch danach, sparen zu können. Also ein sehr, man könnte sagen, vielleicht bürgerliches Ansinnen, Geld zur Verfügung zu haben, dass man sparen kann. Mhm. Und die Kinder und Jugendlichen haben dem auf drei Weisen eigentlich eine Bedeutung gegeben. Einmal haben sie gesagt, wenn ich selber Geld sparen kann, dann kann ich vielleicht auch meiner Familie helfen, wenn das Geld am Ende des Monats knapp ist oder wenn eine unerwartete Ausgabe kommt, etwa eine kaputte Waschmaschine, die repariert werden muss. Das war so ein Gedanke, den die Kinder und Jugendlichen eingebracht haben. Ein zweiter Gedanke war, dass sie gerne selbst Geld sparen wollen, weil sie auch einmal etwas machen möchten mit Gleichaltrigen. Denn Kinder, die sich Sorgen machen um die finanziellen Möglichkeiten der Familie, die können signifikant seltener etwas mit Gleichaltrigen machen, das Geld kostet. Also ins Kino gehen, ins Schwimmbad gehen, vielleicht mal ein Eis essen. Und das Dritte war, dass für sie und auch das wirklich durch die Altersgruppen hindurch, Geld sparen auch eine Perspektive war, um Zukunft zu gestalten. Dann für Jugendliche, hier haben wir auch in den Gruppendiskussionen ältere Jugendliche mit einbezogen, zum Beispiel Geld sparen zu können, wenn sie einmal ausziehen, um Leben gestalten zu können. Und wenn man sich das klar macht und auch weiß, dass dieser Wunsch, dieser Bedarf, einen Betrag auch ansparen zu können für Kinder in Armutslagen sowie auch für ihre Eltern in der Regel nicht möglich ist, dann kann man sich nochmal klar machen, in welche Bereiche das alles hineingeht und wie dann auch das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Armutslagen durch diese Mangelerfahrungen eben auch beeinträchtigt wird.
Ja, und ich muss sagen, also während Sie das ausgeführt haben, gerade auch schon beim ersten Punkt, also bei der ersten dieser drei Dimensionen, also quasi das früh geweckte Verantwortungsbewusstsein, klingt ja schon fast so positiv, es ist ja eher tragisch, aber nenne ich es mal so, auch im Rahmen der eigenen Familie sparen zu wollen und auch zu wissen, eigentlich auch sparen zu müssen, im Dienste, im Sinne der Familie, damit dann eben sich gemeinsam dann zumindest mal noch das Notwendigste geleistet werden kann. Ich meine, Sparen war auch, ist auch für viele andere Kinder, würde ich sagen, Thema. Man spart dann vielleicht auf, ich weiß nicht, worauf man heute so spart, auf die PlayStation, aufs nächste Smartphone. Also Sparen gehört ja auch irgendwo mit dazu. Aber diese Art des Bewusstseins im Umgang mit Geld ist ja regelrecht bewegend, also sich vorzustellen. Also mir ging es gerade so, als ich Ihnen zugehört habe, sich vorzustellen, wie ein relativ junges Kind mit diesem Gefühl, mit dem bisschen Geld hantiert, was vielleicht da ist oder dann eben auch freiwillig verzichtet. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Form der Verantwortung, die man keinem Kind an so einem frühen Zeitpunkt und auf diese Art und Weise wünscht.
Ja, das zeigt auch die internationale Forschung zu Kinder- und Jugendarmut, dass die Kinder, die damit auch früh in einem frühen Alter und dann über einen möglicherweise langen Zeitraum konfrontiert sind, dass die ziemlich genau wissen, was kostet was. Hm. Und wann im Verlaufe des Monats kann ich nochmal sagen, dass ich einen neuen Ordner für ein bestimmtes Unterrichtsfach brauche oder wenn ich meine Mutter beim Einkaufen begleite, ob ich nochmal betteln kann, weil ich gerne eine Cola möchte oder wann das nicht mehr geht. Hm. Also so ist die Kinder, das zumindest zeigt so der Forschungsstand dazu, verfügen eigentlich über einiges ökonomisches Wissen, das sie mitnehmen aus der Situation, dass eben immer sehr gerechnet werden muss in der Familie. Und das ist auch ein Thema, das wir in verschiedenen Familienstudien, vor 2 Jahren haben wir eine Studie zu Mehr-Kind-Familien durchgeführt, also mehr Kind, 3 und mehr Kinder in einer Familie. Und auch da ist das Thema Eltern, die genau rechnen müssen und sehr genau ihr Einkommen, ihr monatliches Einkommen einplanen müssen, wenn es dann darum geht, dass das älteste Kind auf die Jahrgangsfahrt geht im neuen Schuljahr und dafür wird dann Geld zurückgelegt. Und das bekommen Kinder durchaus mit, auch wenn viele Mütter und Väter Eltern versuchen, dass ihre Kinder davon nicht zu viel mitbekommen sollen, sondern auch so der Idee folgen, möglichst unbeschwert von jetzt starken ökonomischen Sorgen unbelastet aufwachsen sollen.
Stichwort Mehrkindfamilien. Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie in Ihrer Forschung mal so ganz grob zusammengefasst diesbezüglich zwei Schwerpunkte haben. Also zum einen die Frage, die wir jetzt gerade besprochen haben unter der Überschrift, was macht das mit den Kindern, diese Armut oder Armutsgefährdung? Und dann die zweite Frage oder der zweite Schwerpunkt, den Sie vorhin erwähnt haben, wer ist eigentlich tendenziell betroffen? Würden Sie dazu nochmal ein paar Sätze sagen?
Ja, Kinder, die mit einem Elternteil aufwachsen, also allein der Familientyp Alleinerziehende, die sind signifikant häufiger betroffen von Armut, zumindest in bestimmten Phasen. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache liegt darin, dass der Familientypus Alleinerziehende auch strukturelle Benachteiligungen erfährt. Da gibt es eine ganze Reihe von Initiativen, auch schon Veränderungen in der Familienpolitik. Aber das ist nach wie vor eine Familien- und Lebensform, in der die finanzielle Lage einfach zu einem hohen Anteil sehr prekär ist. Und das wirkt sich auf Kinder und Jugendliche und ihre Möglichkeiten zu sozialer Teilhabe aus. Und dann haben wir Mehrkindfamilien. Auch hier ist das die Familienform, in der überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche Armutserfahrungen machen. Mit jedem Kind wird das Leben teurer. Und das führt dazu, dass Familien ja vor großen Herausforderungen stehen, wenn sie ihren Kindern auch durchschnittliche Möglichkeiten bieten wollen. Hier berichten, in der Studie haben einige Mütter und Väter berichtet davon, dass sie sehr angewiesen seien auf auch die Unterstützung von Großeltern. Das berichten übrigens auch Kinder und Jugendliche. Mhm. In vielen Fällen wäre es nochmal deutlich schwieriger, wenn nicht Großeltern auch unterstützen, auch finanziell, nicht nur mit Zeit, sondern auch finanziell unterstützen würden. Also wir müssen schon sehr genau gucken, was sind die Familienformen, in denen Kinder ja ein höheres Risiko haben, in Armut aufzuwachsen. Kinder, deren Eltern oder Elternteile über einen langen Zeitraum schon erwerbslos waren, sind ebenfalls von Armut stark betroffen. Insofern ist es schon wichtig, hier sowohl von der Forschung her als natürlich dann auch aus einer armuts- oder familienpolitischen Perspektive, sich sehr genau anzuschauen, über welches Wissen verfügen wir, um wirklich sehr systematisch und grundlegend Kinder- und Jugendarmut auch bekämpfen zu können.
Denn darum geht es ja schlussendlich. Genau das hatten Sie ja vorhin auch betont. Also diese zwei Schwerpunkte, wer ist betroffen und auf welche Weise sind sie dann betroffen? Diese Fragen führen natürlich genau eben dann auch zu dem Wunsch und zu dem Ziel, die Situation bekämpfen zu können. Deswegen die Frage, und ich weiß, dass ich damit ein ganz großes Fass aufmache, aber wir versuchen es mal. Was wäre denn Ihrer Meinung nach konkret notwendig, um die Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen?
Es wird nicht die eine einzige Maßnahme geben. Mhm. Und wir haben in Deutschland eine Diskussion, die aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr schwierig ist. Es wird häufig gesagt, wir geben kein Geld in die Familien, wir stecken das Geld in die Infrastruktur, also in mehr Kindertagesstätten, in die Schulen, in die Kinder- und Jugendarbeit. Und nach allem, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass wir beides brauchen. Kinder und Jugendliche und ihre Familien in Armutslagen benötigen mehr Geld, aber wir benötigen natürlich auch eine gut ausgebaute Infrastruktur. Also genügend Kita-Plätze und nicht nur quantitativ, sondern auch von einer sehr guten Qualität. Eine Schule, die alle Kinder gleichermaßen und so gut wie möglich fördert. Das Thema Ganztagsschule und die Qualität der Ganztagsschule, der Ausbau der Ganztagsschulen, Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendhilfe. Also das eine ist nicht auszuspielen gegen das andere. Also das ist so für mich der erste Punkt.
Wo ich Ihnen jetzt auch natürlich überhaupt nicht zu nahe treten möchte oder so, aber ich möchte nur einwerfen, mutet ja an sich auch relativ offensichtlich an, oder? Diese Erkenntnis. Es überrascht mich dann, dass das oftmals gegeneinander aufgewogen oder sogar als Zielsetzung gegeneinander ausgespielt wird.
Ja.
Ist ja eigentlich klar, dass es ohne das eine ohne das andere nicht ausreicht. Also,
genau, ja. Das hat auch eine Tradition, eine ja sehr weit zurückreichende Tradition, wenn man sich den Armutsdiskurs in Deutschland anschaut. Mhm. Warum sind diejenigen, also oder was steht dahinter, dass gesagt wird, man darf Familien nicht mehr Geld geben? Wir sind ganz schnell im öffentlichen Diskurs bei der Stigmatisierung der Eltern.
Genau.
Also dahinter steht ein Misstrauen der Eltern und das Vorurteil, gibt man den Eltern mehr Geld, dann werden die das ja gar nicht für die Interessen und Bedarfe ihrer Kinder ausgeben, sondern für sonst irgendetwas ausgeben. Und die Studienlage dazu, also die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Und die Studienlage dazu sagt etwas ganz anderes. Die Mehrheit der Eltern versucht, die Mittel im Interesse der Kinder auszugeben und gibt die Mittel im Interesse der Kinder aus und spart zuletzt bei sich. Es gibt immer auch andere Fälle. Also es gibt auch Familien, in denen die Interessen der Kinder keinen Vorrang haben. Aber daraus abzuleiten, dass die Mehrheit der Eltern, die einen Alltag in Armut managen mit Kindern, einen zusätzlichen Geldbetrag nicht für ihre Kinder ausgeben, ist ein Vorurteil, das keine empirische Basis hat. Mhm. Aber natürlich bequem ist und etwas ist, was mit der Armutspolitik und der öffentlichen Debatte über Armut allzu oft einhergeht. Und in unseren Studien, wenn wir mit Kindern sprechen, ist das immer wieder auch ein Thema. Denn mediale Debatten und Abwertungen von Familien in Armutslagen oder sagen wir den Erwachsenen in den Familien in Armutslagen, die bekommen ja auch Kinder und Jugendliche mit. Also sie erfahren darüber auch, wie ihnen und ihren Eltern misstraut wird. Also insofern ist das leider nach wie vor ein Sachverhalt, der uns immer wieder begegnet. Also diejenigen, die sich mit Armut und auch den unterschiedlichen Argumentationen in der Sozialpolitik beschäftigen. Und wir wissen auch, dass die Investitionen in die Infrastruktur durchaus auch höher sein könnten. Also wenn dann wenigstens das Geld, das nicht in Familien gegeben wird, in die Infrastruktur investiert werden würde.
Wenn das wirklich
würde,
so wäre, dass es na? Dann also, das entweder dann, oder zumindest eingelöst wird, richtig, ja.
Genau, genau.
Aber auch das ist ja nicht unbedingt der Fall. Ja. Ja, wichtiger Punkt. Aber ich hatte Sie unterbrochen. Das alles war ja unter Ihrer Ausführung Punkt 1. Da kommt wahrscheinlich noch Punkt 2
genau,
mindestens
und,
mal.
Seit mehreren Jahren gibt es ein Bündnis vieler Sozialverbände und auch einiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist das Bündnis Kindergrundsicherung. Mhm. Und dieses Konzept Kindergrundsicherung hat unterschiedliche Bestandteile und ein erster zentraler Bestandteil ist der, dass gesagt wird, wir haben in Deutschland ganz unterschiedliche sozialpolitische Bestandteile und es ist für alle Beteiligten eigentlich sehr schwer durchzublicken, wer hat welchen Anspruch wofür und Familien müssen sich an ganz unterschiedliche Behörden wenden. Es ist wenn man zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabegeld für Kinder in Armutslagen beantragen möchte für bestimmte Bestandteile, dann muss das in regelmäßigen Abständen immer wieder beantragt werden. Also die Kindergrundsicherungsidee sagt, wir brauchen für alle Kinder eine Leistung.
Ja.
Und diese Leistung, also eine finanzielle Leistung, in der das heutige Kindergeld und dann abhängig vom Einkommen im Haushalt, Einkommen der Eltern, eben zusätzliche Leistungen für Kinder in Armutslagen. Also eine Leistung für alle Kinder, aber dann abgeschmolzen entlang des Einkommens in den Familien. Mhm. Das ist ein Bestandteil. Ein zweiter Bestandteil, eine Leistung für alle Kinder, bedeutet auch ein Abbau von Bürokratie mit Blick darauf, dass wirklich das Geld, sag ich mal, auch bei den Kindern ankommt. Und nicht über ein kompliziertes Antragswesen behördlich verwaltet werden muss. Das war der zweite zentrale Gedanke. Der Hauptgedanke ist aber der, dass die Kindergrundsicherung von der Idee her stark macht, dass wir Kinder und Jugendliche als Subjekte eigenen Rechts sehen müssen. Was heißt das? Kinder und Jugendliche sehen sich in aller Regel als Teil der Familie und der sind sie auch, der sollen sie auch sein, das ist auch ganz wichtig. Aber sie dürfen nicht komplett abhängig davon gemacht werden, was die Familienmitglieder als Haushaltseinkommen erwerben. Das heißt, wir müssen sie immer auch als Subjekte sehen und als solche haben sie einen Anspruch auf ein, ich nenne es jetzt mal, Einkommen. Und das ist die Kernidee der Kindergrundsicherung. Die aktuelle Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, im Koalitionsvertrag ist es ja auch ausgeführt, eine solche Kindergrundsicherung einzuführen und umzusetzen. Ich war damals auch erst einmal sehr optimistisch und dachte, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Vorhaben und man kann nur hoffen, dass das gelingt. Im Moment ist es ja mehr als fragwürdig, ob es tatsächlich gelingen wird.
Ja, leider Gottes, wurde ja viel diskutiert auch in den letzten Monaten, aber momentan genau. Sieht es nicht so gut aus, nicht wahr?
Das stimmt.
Ich danke Ihnen aber für die Ausführung dazu. Hat mir jedenfalls geholfen und sicherlich auch vielen Hörerinnen und Hörern, das noch ein bisschen besser zu verstehen und insbesondere auch in der Relevanz noch klarer einzuordnen. Nun ist all das ein Thema von mehreren, mit denen Sie sich wissenschaftlich detailliert beschäftigen. Wir werden jetzt natürlich dem allen nicht gerecht werden können. Deswegen, ich bin mal so dreist, auch wenn unser Gespräch jetzt noch nicht ganz vorbei ist, zu fragen, wären Sie denn bereit, vielleicht in ein paar Wochen oder wenigen Monaten nochmal bei uns vorbeizuschauen und dann nochmal einen zweiten Teil anzufügen?
Sehr gerne, ja.
Das ist nett. Dann würde ich mir nämlich den weiteren Schwerpunkt noch aufheben, um auch dem gerecht werden zu können und würde super gern jetzt zum Ende des Gesprächs mit Ihnen noch einen kleinen Schritt zurück machen und nochmal auf Ihre eigene berufliche Biografie schauen und Sie fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie persönlich sich für Erziehungswissenschaften, für Sozialpädagogik im weitesten Sinne begeistert haben. Wie hat Ihre Auseinandersetzung damit angefangen?
Also ich bin in meiner Familie das erste Mitglied, das Abitur gemacht hat. Und wie, glaube ich, sehr viele der sogenannten First Generation, die einen Bildungsaufstieg gemacht haben, habe ich mich orientiert an einem Berufsbild, das recht konkret ist.
Ja.
Dass ich auch kommunizieren kann und über das ich sprechen kann mit meiner Familie. Und das war auch, weil ich viel Erfahrung mit Kindern mit Behinderung hatte, dadurch, dass ich in meinen letzten zwei Schuljahren nachmittags einen geistig behinderten Jungen betreut habe und dann ein Jahr, ein soziales Jahr in einer Schule für geistig und mehrfach Behinderte gemacht habe. Wollte ich Sonderpädagogik studieren, weil ich dachte, das ist irgendwie etwas, was mich sehr interessiert, was mich auch begeistert und bei dem es auch ein ziemlich konkretes Berufsziel gab. Eigentlich hätte ich gerne einfach so Geschichte und Germanistik und Politikwissenschaft studiert und habe gedacht, vielleicht als Journalistin gar arbeiten zu können. Aber da hatte ich gar keine Netzwerke und keine, familiären oder freundschaftlichen Bezugspunkte, um mich das tatsächlich zu trauen. Und habe dann das Studium angefangen und habe festgestellt, mit Sonderpädagogik musste man erstmal Lehramt machen. Das heißt, im Lehramt konnte ich Geschichte, Germanistik und Musik machen und habe da eigentlich einiges auch dann von dem erfüllen können, was ich mir so vorgestellt hatte. Und habe aber gemerkt, dass mich einmal das gesamte Themenfeld, also die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen, die Bedeutung von Erziehung und Bildung, aber auch die Relevanz von gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten und dem politischen Willen, sich wirklich an den Bedarfen und am Kindeswohl zu orientieren, dass mich das sehr interessiert. Und habe so dann angefangen, mich stärker auch auseinanderzusetzen mit den Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Karriere. Habe dann natürlich auch im Studium, lernt man ja dann auch andere Menschen kennen, die auch andere familiäre Hintergründe haben, und habe erst einmal alles aufgesogen, was sich mir so geboten hat an kulturellen, politischen, wissenschaftlichen Gelegenheiten, und habe dann einfach auch sehr viel Unterstützung bekommen. Von meiner Familie immer. Also meine Herkunftsfamilie ist sehr bildungsorientiert gewesen und fand das immer gut, was ich versucht und gemacht habe. Das ist ja eine echte Ressource, wenn Familien da mitgehen, auch wenn sie selbst eine Universität, geschweige denn eine höhere Schule, ein Gymnasium von innen gesehen haben, aber doch voll dabei sind. Und dann natürlich auch Freundinnen und Freunde und auch sehr gute Professorinnen und Professoren.
Und so hat sie das beflügelt und schlussendlich über viele, viele weitere Stationen in die heutige Position gebracht, als Professorin unter anderem. Und als solche mit den vielen anderen Aufgaben, die sie links und rechts noch übernehmen, sind sie, wir haben es eingangs erwähnt, relativ busy. Und deswegen ist unser Gespräch jetzt auch vorbei, neigt sich dem Ende, denn sie haben einen Anschlusstermin. Deswegen würde ich mich in der Tat wahnsinnig freuen, wenn wir dieses Gespräch zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen können. Dann bringe ich auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wundern, bringe ich auch nochmal unsere Halbsätze. Das ist eine kleine harmlose Kategorie, mit der wir unsere Folgen normalerweise abschließen. Erspare ich Ihnen an dieser Stelle, damit Sie pünktlich zum nächsten Termin kommen, und sage Ihnen für dieses Mal erst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Dorman.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Ja, Sie auch. Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.